Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Ja, von mir einen schönen guten Morgen noch. Ja, diese Worte vom Weinberg, die der Olli eben gelesen hat, die gehören ja zu den letzten Worten, die Jesus hier auf der Erde zu seinen Nachfolgern und zu uns Menschen gesprochen hat. Im Johannesevangelium sind das die Kapitel 13 bis 17, also schon eine große Menge von den sogenannten Abschiedsreden. Naja, und es dürfte mittlerweile bei allen angekommen sein, dass Iris und ich demnächst nach Oberndorf am Neckar ziehen werden. Eine neue Dienststelle wartet auf mich. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was hat Jesus gemacht, als er hier auf der Erde lebte und er wusste, er wird hier auf der Erde nicht mehr lange sein, weil er zurück zu seinem Vater im Himmel gehen wird. Er wird die Erde verlassen durch Kreuzigung und Tod. Unter anderem hat Jesus den Menschen die sogenannten Abschiedsrede gehalten oder Abschiedsworte weitergegeben. Und irgendwie habe ich mir gedacht, sind so die letzten Predigten eines Pastors in seiner Gemeinde, bevor er zu einer anderen Gemeinde wechselt, auch so eine Art Abschiedsrede, nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus damals gesagt hat. Aber dennoch sind es zumindest höchstwahrscheinlich die letzten Predigten, die ich hier zumindest als Pastor halten werde. Und damit hatte ich schon angefangen in meiner letzten Predigt, die große Ernte, die ich hier gehalten habe. Und heute mache ich damit weiter, wie es jetzt weiterentwickeln wird mit den nächsten Predigten, weiß ich auch nicht. Ist auch spannend für mich. Schauen wir mal. Heute werde ich eine Themenpredigt halten und auf einige Texte aus der Bibel eingehen. Und ich beginne mit diesem Auszug aus diesen Abschiedsreden von Jesus, die Olli eben vorgelesen hat. Jesus erklärt, dass Gott selber der Weingärtner ist, also heute würden wir sagen der Winzer, dass Jesus der wahre Weinstock ist und dass seine Nachfolger die Reben sind. Jesus erklärt, dass nur diejenigen, die Frucht bringen, seine wirklichen Nachfolger sind. Alle anderen gehören nicht zu ihm. Dann erklärt Jesus auch, dass seine Nachfolger Frucht bringen sollen. Aber das können sie nur tun, wenn sie es zulassen, dass Gott sie beschneidet, an ihnen das wegschneidet, was unnütz ist. Es geht natürlich nicht darum, dass jetzt alle Christen irgendwie so Winzer werden sollen. Das ist ja nur ein Bild, das Jesus hier auch in diesem Fall gebraucht. Es geht immer um diese Übertragung von diesem Bild Weinberg auf das Reich Gottes hier auf der Erde und in der Ewigkeit. Und weil es eben nicht nur um unser Leben hier auf der Erde geht, sondern weil es auch um die Ewigkeit geht, deshalb ist dieses Ziel ja sehr hoch. Und der Lohn, den wir bekommen für eine treue Nachfolge, ist sehr hoch. Und die Anforderungen sind manches Mal auch sehr hoch. Und deshalb wird das heute zum einen eine ermutigende Predigt, aber zum anderen auch eine herausfordernde Predigt. Denn auch Jesus hat uns immer wieder ganz schön herausgefordert. Ja, wir haben Winter und deshalb sieht das in den Weinbergen jetzt gerade nicht so aus wie hier auf dem Bild, was ich mitgebracht habe. Und dennoch habe ich mich entschieden, dieses Bild als Hintergrund meiner Präsentation mitzubringen. Dieses Bild soll uns daran erinnern, dass es sich lohnt, dass es sich wirklich lohnt, Jesus treu nachzufolgen. Dieses Bild habe ich gemacht kurz vor der Ernte in den Markelsheimer Weinbergen. Es ist ein Bild mit dicken, saftigen Trauben, reif zur Ernte. Damit die Trauben so aussehen, müssen die Winzer das ganze Jahr über, wirklich das ganze Jahr über, immer wieder an ihrem Weinberg etwas tun, etwas investieren, Zeit und Kraft investieren. Und dieses Bild soll uns daran erinnern, dass es sich auch für uns Christen lohnt, dabei zu bleiben, Jesus treu zu bleiben, jeder für uns persönlich und auch wir als Gemeinde. Jesus hat versprochen, dass er uns helfen will, bei uns sein will, helfen will, die Ernte einzufahren, damit immer mehr Menschen Anbeter Gottes werden. Iris und ich haben uns einige Male schon mit den Winzern unterhalten, wenn wir so in den Weinbergen spazieren waren. Dann haben wir festgestellt, die freuen sich direkt auch mal, wenn man mal so fragt, was machst du denn da so und warum? Meistens erzählen die Winzer sehr gerne und begeistert von ihrem Weinberg. Man merkt, dass sie darauf stolz sind und das ist auch gut so. Aber manchmal haben sie auch zu klagen. Der Boden ist zu trocken, das Wetter zu heiß, zu viel Regen, Dauerregen, zu wenig Regen, Frost in der Blütezeit ist auch ganz schlecht oder Sturm. Ja, dann haben sie gerade die ganzen Reben beschnitten und so auch ein bisschen festgebunden, dass sie dann sich an den Stützen festhalten können und so eine Hilfe. Gerade dann kommt ein Sturm, reißt alles wieder runter und sie müssen wieder von vorne anfangen. Und dann fehlen auch oftmals Erntehelfer. Es ist schwierig, Erntehelfer zu bekommen. Es ist eine schwere Arbeit. Und der Lohn ist im Vergleich mit der Wirtschaft zum Beispiel eher gering. Und die Erntehelfer müssen auf Abruf bereit sein. Wenn der Winzer anruft und sagt, jetzt ist es soweit, dann ist es auch jetzt soweit. Jetzt ist die Zeit zur Ernte. Jetzt brauche ich dich. Die Ernte ist groß, sie geht los. Alles andere muss jetzt warten. Und dann denken die Leute, mir passt das gerade nicht. Ich habe gerade noch so viel zu tun, am Auto, im Haus und so weiter. Und dennoch merkt man es den Winzern auch, natürlich auch den Winzerinnen an, dass sie stolz sind auf ihren Weinberg und dass sie ihn lieben. In der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, werden die Weinberge immer wieder symbolisch dargestellt. Und mich beeindruckt dieses Bild sehr, auch und gerade, weil Jesus immer wieder diese Arbeit in seinem Reich mit der Arbeit im Weinberg verglichen hat. Und ich habe es auch immer wieder als ein Privileg angesehen, dass ich hier im Taubertal, dass es hier so viele schöne Weinberge gibt und auch ich darin spazieren gehen konnte. Denn genau das hat ja auch Jesus, bin ich von überzeugt, immer wieder mit seinen Jüngern gemacht. Dieser Vergleich spricht mich an. Ich denke immer wieder darüber nach und denke, was bedeutet das für mich, für meine Nachfolge, für meine Jesus-Nachfolge, für die Reichsgottesarbeit? Was bedeutet das? Viele Antworten wären da möglich und ich möchte dich mit hineinnehmen, ein paar Antworten heute zu geben. Das Thema meiner Predigt heute lautet etwas länger, aber ich habe es nicht geschafft, das kürzer zu formulieren. Wenn Christen mit Gott in seinem Weinberg aktiv unterwegs sind, dann? Was ist denn dann? Ja, also es geht auch um dieses aktiv. Also ich setze mich aktiv ein für sein Reich, für seine Gemeinde, damit eben noch mehr Nachfolger und noch mehr Anbeter hinzukommen. Was ist dann? Ja, dann müssen wir uns sicher sein, dass wir uns auch von Gott führen und leiten lassen wollen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Gott wirklich da ist. Wir müssen es immer wieder lernen zu unterscheiden, will ich jetzt meinen Dickkopf durchsetzen, meine Überzeugung durchsetzen oder will ich eher darauf hören, dass das jetzt auch Gottes Wille ist, was ich jetzt tue. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Probleme nicht unbedingt ein Zeichen dafür sind, dass wir etwas falsch gemacht haben. Manchmal ist es auch so, dass Gott anfängt, uns zurückzuschneiden, wie der Winzer bei den Reben. Und das ist manchmal schmerzhaft, tut manchmal sogar weh. Aber wenn wir Frucht bringen wollen, müssen wir es lernen zu unterscheiden. Ja, woher kommen jetzt die Probleme? Und deshalb habe ich folgendes erstes Unterthema gewählt. Also wenn wir mit ihm, unserem Schöpfer und Erlöser, unterwegs sind, in seinem Weinberg aktiv unterwegs sind, dann werden wir immer wieder überfordert werden. Wir werden nicht überfordert aufgrund von Trockenheit in den Weinbergen oder Sturm oder Hagel oder Frost in der Blütezeit oder zu viel Regen. Dennoch sind wir Christen, auch wenn wir es noch so gut und so treu meinen und manchmal vielleicht sogar auch gerade deshalb, weil wir es so gut meinen, sind wir überfordert. Wenn wir uns diese treuen Nachfolger Gottes im Alten und Neuen Testament ansehen, dann können wir eben genau das erkennen. Auch die treuesten Nachfolger Gottes waren oftmals überfordert. Zum Beispiel Mose. Als Gott dem Mose den Auftrag gab, dass Mose das Volk Israel, das Volk Gottes aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführen sollte, Gott gab den Auftrag und Mose, der dachte da ganz anders drüber. Gott hatte es dem Mose zugetraut. Also Gott hatte es dem Mose zugetraut, aber Mose dachte, dass ihn das total überfordert. Mose wusste auch gleich, warum er nicht dafür geeignet war. Wenn ein Mann ein ganzes Volk führen soll, dann muss er auch wortgewandt sein, dann muss er ein guter Wortführer sein. Aber Mose hatte Probleme mit seiner Sprache. Welche Probleme er genau hatte, weiß man nicht. Einige sagen, der hat wahrscheinlich sogar gestottert. Und dann war Mose davon überzeugt, dass das Volk Israel ihm nicht glauben wird. Warum sollen die glauben, dass ich jetzt von Gott gesandt bin? Sie werden mir nicht folgen. Und dann haben sie so ein bisschen diskutiert und dann sagt Gott zu Mose, 2. Mose 4, Vers 12, nun aber geh hin. Quasi, ich will jetzt nicht länger mit dir diskutieren. Geh hin, ich will mit deinem Munde sein, ich will also mit deiner Schwachstelle sein und dich lehren, was du sagen sollst. Ein Vers weiter, was ist die Antwort von Mose? 2. Mose 4, Vers 13. Mose aber sprach, ach, mein Herr, sende, wen du senden willst. Ja, Mose fühlte sich überfordert. Mose fühlte sich überfordert, obwohl Gott selber ihm diesen Auftrag gegeben hatte. Genauso fühlen wir uns auch oftmals auch, oder? Überfordert. Viele Mitarbeiter in den Gemeinden oder vielleicht auch die Gemeinden selber, wir fühlen uns überfordert. Ja, wir hatten jetzt am 3.2. ja, so ein Gemeindegespräch, haben miteinander diskutiert, wir wollen mal so einen Richtungswechsel und da fühlen wir uns manchmal auch überfordert, wo wir sagen, Mensch, wollen wir das wirklich wagen? Wir hatten ein gutes Miteinander, gute Diskussion, aber wir stellen fest, ja, wenn wir da konsequent Gott folgen wollen, da fühlen wir uns manchmal überfordert. Älteste und Gemeindeleitung, sie fühlen sich auch gerade in solchen Situationen manchmal überfordert. Pastoren fühlen sich manchmal überfordert. Auch in den Situationen, in der ich jetzt oder wir als Familie gerade sind, ne, so nach dem Motto, schon wieder ein Gemeindewechsel, schon wieder ein Neuanfang, schon wieder ein Umzug. Bei uns steht jetzt schon alles voll noch leerer Umzugskartons, aber die haben wir schon mal organisiert. Die Mitarbeiter Gottes fühlen sich auch heute noch überfordert. Oder wie war das bei Abraham? Abrahams Glaube wurde ganz schön herausgefordert. Als Gott dem Abraham losschickte, dann fing der nicht an zu diskutieren wie Mose, sondern Gott hat gesprochen, Abraham ist losgegangen. Aber als Abraham dann schon viele Jahre mit Gott unterwegs war, da kamen bei dem Abraham die Zweifel, weil er immer noch keine Nachkommen hatte. Gott hatte ihm ja viele Nachkommen versprochen und dann wurde er schon alt und älter und immer noch keine Nachkommen. Deshalb hatte Abraham das quasi mal so selbst in die Hand genommen und hat seinen Sohn gezeugt mit seiner Magd, nicht mit seiner Frau, den Ismael. Als Ismael 13 Jahre alt war, da bekräftigt Gott nochmal seinen Bund mit Abraham. Und Gott sagte zu Abraham, dass er jetzt mit seiner Frau Sarah einen Sohn zeugen werde. Also mit einer Frau, die mittlerweile viel zu alt war, um noch Kinder zu bekommen. Deshalb sagte Abraham zu Gott in 1. Mose 17, Vers 18, und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Abraham hatte sich daran gewöhnt, dass es jetzt halt so ist, wie es ist. Und das reichte ihm. Er hatte seinen Glauben verloren, seine Motivation verloren. Was soll ich denn jetzt noch einen Sohn zeugen? Ich habe doch den Ismael. Nochmal so anfangen, Kinder wickeln und so, weiß ich nicht, was er für Gedanken hatte, keine Ahnung. Sorge du, Gott, dafür, dass Ismael am Leben bleibt, das reicht mir. Ich brauche da nicht noch einen Sohn mit meiner Frau. Noch eine weitere Person aus dem Alten Testament, Gideon, ein von Gott berufener Richter vom Volk Israel. Gott gab ihm den Auftrag, dass er das Volk Israel von der Unterdrückung der Midianiter befreien sollte. Und was antwortet Gideon, Richter 6, Vers 18? Er, also Gideon, zu Gott, er aber sprach zu ihm, zu Gott, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht, also mein Stamm, ist das geringste in Manasse und ich bin der Jüngste meines Vaters Haus. Ich bin total unbedeutend. Kleine Familie, ich bin der Jüngste. Das machen normalerweise die Ältesten in der Familie. Doch Gott hatte einen Plan mit Gideon und von diesem Plan können wir in dem Buch Richter Kapitel 7 lesen. Also Gideon hatte sich dann doch bereit erklärt, hatte 32.000 Kämpfer organisiert, die gegen den Midianiter kämpfen sollten. Und was macht Gott? Von diesen 32.000 Kämpfern schickt Gott 31.700 nach Hause. Es bleiben noch 300 Kämpfer übrig. Und mit diesen 300 wollte Gott Israel zum Sieg verhelfen. Die Midianiter werden dann auch besiegt, aber eben nicht, weil eben Gideon der älteste Sohn war oder sein Stamm der größte war oder weil er sich besonders viel zutraute, sondern weil Gott den Sieg errungen hat für Israel. Und warum handelt Gott so? Damit deutlich wird, nicht wir sind die Tollen, die Macher, sondern es ist immer Gott, der uns den Sieg gibt, auch gerade in unserem persönlichen Leben. Zu Paulus hat Gott gesagt, in 2. Korinther 12, Vers 9, sagt Gott zu Paulus, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus war sich seinen Schwächen, also der große, aus menschlicher Sicht gesehen, erfolgreiche Paulus, der kannte seine Schwachheiten ganz genau und er war sich dessen bewusst und war sogar stolz darauf, denn er wusste, wenn ich schwach bin, kann Gott in mir stark sein. Und wenn ich mir mein persönliches Leben ansehe, dann stelle ich fest, dass auch ich oft so gedacht habe, das kann ich nicht. Als ich so in dieser Entscheidungsphase war, bleibe ich Holzmechaniker, werde ich Pastor. Da gab es viele Stimmen in mir, die sagen, ich spricht alles dagegen, also dass du Pastor werden sollst, auf gar keinen Fall. Wenn ich auf diese Stimmen gehört hätte, wäre ich eben niemals Pastor geworden. Und das löste in mir über Jahre so innerliche Konflikte auf. Im Nachhinein denke ich, bin ich froh, dass Gott nicht irgendwie so einen Wal geschickt hat, wie bei Jona, ne, der mich dann verschluckt, so hätte ich dann 3 Tage lang dicke Fischluft um mich herum gehabt oder so. Muss man nicht unbedingt haben, Gott hat auch andere Wege, Gott sei Dank. Auf jeden Fall hat er mein Herz auch nicht zur Ruhe kommen lassen, bis ich dann bereit war zu gehen. Aber ich hatte auf meinem Weg auch immer wieder viele Ermutiger, die gesagt haben, mach weiter, hör nicht auf, das ist es. Zumindest anscheinend, was Gott auch für dich vorgesehen hat. Und so stehen immer alle Christen, immer wieder an diesen Entscheidungspunkten. Immer alle Christen. Und viel zu viele Christen stimmen dabei Mose ein und sagen, das kann ich nicht. Oder sie haben sich so dran gewöhnt wie bei Abraham an diese Lebensumstände, ist zwar nicht so ganz das, was Gott gewollt hat, aber naja, geht ja auch. Sie sind zwar unterwegs mit Gott, aber sie glauben nicht so richtig daran, dass Gott noch eingreifen kann. Oder es geht ihnen so wie Gideon, der von sich so klein dachte. Ich? Nein. Mein großer Bruder, aber doch nicht ich. Und Gott belehrte alle eines Besseren. Ja, wir wollen am liebsten wollen wir immer, dass es so bleibt, wie es ist. Am besten noch gemütlich. Also gemütlich mag ich auch ganz gerne, aber gemütlich kommen wir nicht voran. Leider bringt Gott seine Leute immer dann zum größten Segen, wenn wir so bereit sind, durch echte Herausforderungen zu gehen. Ich habe mal vor einiger Zeit gelesen, ich weiß nicht mehr wo und ich weiß es auch nicht mehr so, ich kriege es nur sinngemäß hin, aber vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, wenn man neue Kontinente entdecken will, dann muss man bereit sein, das alte Ufer aus dem Blickfeld zu verlieren. Wenn man neue Kontinente entdecken will, muss man bereit sein, alte Ufer aus dem Blickfeld zu verlieren. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, mache ich es mir zu gemütlich oder bin ich bereit, neue Kontinente zu entdecken? Und wenn ich eine Antwort haben möchte, dann kann ich dazu sagen, aus der Bibel heraus können wir ganz wunderbare Antworten finden. Und so eine grundsätzliche Antwort dazu ist, höre doch mal wirklich auf dein Herz. Also nicht das, was um dich herum geschieht, was du so alles von anderen Leuten hörst. Also nimm dir mal Zeit und höre auf dein Herz. Das ist ganz wichtig, dass wir unser Herz hören. Also ich glaube, dass Gott zu unseren Herzen spricht und unsere Herzen zu uns sprechen. Das schlagen wir dann manchmal tot mit irgendwelchen Argumenten. Ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, andere können es besser oder so. Gott spricht zu unseren Herzen und wenn wir da drauf hören, dann kann Gott auch zu uns reden und echte Veränderungen bringen. Mein zweiter Punkt, also wir sind immer noch unterwegs mit Gott in seinem Weinberg, aktiv unterwegs und dann, wenn das dann so ist, dann müssen wir mit Widerstand und Problemen rechnen. Also wenn du dich wirklich einsetzt für Jesus, dann musst du damit rechnen. Es kommen Widerstände und es kommen Probleme. Wenn wir den Willen Gottes tun, also zumindest uns immer wieder so darum bemühen, ihn zu tun, umzusetzen, dann werden wir natürlich auch den Segen Gottes bekommen. Das ist zum einen eine Tatsache, Gott wird seine treuen Nachfolger, die treu sind, die wird er auch segnen. Aber leider nicht nur. Deshalb ist es für uns Christen nicht immer leicht zu erkennen, warum es uns gerade so geht, wie es uns geht. Leider neigen manche Christen sogar zu solchen Gedanken wie, also manche Christen denken dann so, also wenn es mir schlecht geht, dann habe ich Gott irgendwie verärgert. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also mir geht es nur, das kann ja nur deshalb der Grund sein, mir geht es gerade schlecht, Krankheit, finanzielle Not oder was, mir geht es schlecht, dann habe ich Gott verärgert. Und wenn es mir gut geht, dann erfülle ich den Willen Gottes. So einfach ist es nicht. Also so einfach ist es wirklich nicht. Schauen wir noch einmal zu Mose, der für seinen Auftrag jetzt noch den Aaron, die haben ja noch mal weiter diskutiert, hat er den Aaron noch dazu bekommen. Mose ist dann tatsächlich nach Ägypten gegangen, zu dem Pharao, und er hat sich mit diesem mächtigen Pharao angelegt. Natürlich immer nur das gemacht, was Gott zu ihm gesagt hatte, was Gott zu Mose gesagt hat. Was war dann das Resultat? Also Mose war gehorsam, legt sich mit diesem mächtigen Pharao an, fordert von dem Pharao, lass das Volk Gottes ziehen. Und was macht der Pharao? Der Pharao unterdrückt das Volk Israel mit noch härteren Arbeitsbedingungen. Die Materialien, die sie sonst immer geliefert bekommen haben, um die Ziegel anzufertigen, die haben sie jetzt nicht mehr bekommen. Sie mussten sich selber zusammensuchen und mussten trotzdem die gleiche Anzahl Ziegel abliefern. Und die Folge davon war, dass das Volk Israel jetzt stinksauer war. Kein Wunder, ne? Wenn die Arbeitsbedingungen angezogen werden, geht uns heutzutage auch so, ne? Und auch Mose kam mit dieser Situation überhaupt nicht klar. Wir können das nachlesen in 2. Mose 5, ab Vers 22. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich, man kann auch sagen, überhaupt dorthin gesendet? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden, in deinem Namen, ne, wohlgemerkt, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast das Volk nicht errettet. Also Moses ist da hingegangen, ja, das erste Mal, dachte er, jetzt macht Gott alles klar, hätte er auch machen können. Hat er aber nicht, ne? Hat er nicht. Du hast das Volk nicht errettet. Wenn wir mit Gott in seinem Weinberg aktiv unterwegs sind, dann müssen wir damit rechnen, dass es Widerstände gibt und dass es Probleme gibt. Und Mose hatte hier auf einmal Probleme, die er nicht gehabt hätte, wenn er einfach bei seinen Schafen geblieben wäre. Jetzt möchte ich noch eine Person aus dem Neuen Testament nennen. Gibt es ja einige. An erster Stelle nenne ich jetzt mal Jesus. Auch bei Jesus war das so. Jesus hatte Probleme und Anfeindungen nur deshalb, weil er gehorsam war und den Auftrag Gottes hier auf der Erde erfüllte. Auch Maria und Josef hatten Probleme nur deshalb, weil sie Gott treu folgten. Kaum war Jesus geboren, wollte Herodes ihr Kind töten und sie mussten ins Ausland fliehen, nach Ägypten für mehrere Jahre. Jesus wurde während seiner 3 Jahre Dienstzeit hier auf der Erde ständig angegriffen. Also Jesus, der hätte sich das ja auch leichter machen können. Er hätte auch sagen können, okay, dann heile ich halt keine Kranken mehr am Sabbat. Na, lass mir ja aber wenigstens mal meine Ruhe. Er hätte dann ein ruhigeres Leben gehabt, aber unser Segen, den wir durch seine Treue bekommen haben, der wäre dadurch verloren gegangen. Jesus war im Auftrag seines Vaters im Himmel unterwegs und hatte dafür die volle Vollmacht bekommen und hat diese Vollmacht an die Menschen weitergegeben, die das haben wollten. Jesus konnte nur deshalb diese vielen Aggressionen ertragen, hin bis zum Kreuz, weil er seinem Auftrag, weil er Gott treu geblieben ist. Jesus hat dafür von Gott den Ehrentitel bekommen, König aller Könige, und die Christusnachfolger bekommen das ewige Leben. Aber dennoch, Christus nachfolgen bedeutet auch hier, bereit sein, den Widerständen zu trotzen. Jakobus wurde durch das Schwert getötet, Stephanus wurde gesteinigt, Paulus wurde ausgepeitscht, gesteinigt, ins Gefängnis geworfen und so weiter. Aber alle dieser Männer haben diesen Segen Gottes vorher und auch währenddessen weitergeben können und haben es auch getan. Beim Vorbereiten dieser Predigt bin ich fast zu dem Schluss gekommen, wenn du willst, dass Gott dich wirklich segnet und du zum Segnen für andere, zum Segen für andere Menschen werden willst, dann geht es wahrscheinlich nur über Widerstände von anderen, die dich herausfordern, prüfen und dich in deinem Glauben festigen. Wobei ich glaube, dass diese Widerstände nicht von Gott organisiert werden, sondern je treuer du unterwegs bist für Gott, je treuer du unterwegs bist für Gott, desto mehr wird sich der Widersacher Gottes dir in den Weg stellen. Und desto mehr wirst du gezwungen werden, auf Gott zu vertrauen. Und dann kommt dieses, desto mehr kann Gott auch durch dich Segen bringen für andere Menschen. Und deshalb müssen wir uns auch als Gemeinde wirklich bewusst sein. Machen wir einfach so weiter oder wollen wir uns verändern? Auch gerade diesen liberalen Strömungen uns entgegenstellen, dort nicht mitmachen, klare Akzente setzen. Hör auf dein Herz und nicht auf das, was um dich herum immer so geschieht, von diesen Meinungsmachern. Paulus geht sogar so weit und schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 12, das lese ich jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung: Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und Jesus hatte es schon prophezeit, dass es so kommen wird. Paulus hat es erlebt und gesagt, dass das ganz klar ist. Wenn du mit Jesus wirklich treu unterwegs bist, dann wirst du Anfeindungen bekommen, gerade von denen, die davon nichts wissen wollen. Letztlich geht es aber nicht darum, so schreibt Paulus weiter, dass wir Christen leiden, sondern dass das geschieht, damit Gott geehrt wird. Und das steht dann in 2. Timotheus 3, Vers 12, kann man in diesem Vers leicht überlesen. Ich lese also den Schluss nochmal. Dieser Vers endet mit dieser Tatsache, das geschieht alles letztlich, damit Gott geehrt wird, damit wir ihm die Ehre geben. Dass Gott geehrt wird in deinem Leben, in meinem Leben und auch in unserem Gemeindeleben. Gott wird immer wieder aufs Neue unsere Herzen ansprechen und wir müssen uns entscheiden, habe ich eine Ausrede, mache ich einfach weiter so, ja, geht doch, oder bin ich bereit zur Veränderung? Das müssen wir uns überlegen, persönlich immer wieder und auch als Gemeinde. Jetzt komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Wir sind immer noch unterwegs, in dem Weinberg Gottes aktiv unterwegs. Und wenn das so ist, dann können wir uns über die Früchte in unserem Leben und im Leben anderer Menschen freuen. Wenn es so ist, dann können wir uns über die Früchte in unserem Leben und im Leben anderer Menschen freuen. Ja, ja, es gibt auch Freude. Ganz bestimmt. Und ohne diese Gründe zur Freude will ich euch heute auch nicht nach Hause schicken. Ja, bis jetzt, glaube ich, war dieser Teil meiner Predigt eher so dieser herausfordernde Teil, aber es ist auch wirklich herausfordernd, Christus nachzufolgen. Aber es gibt auch diese Freude, nicht nur in unserem Leben, so diese weltliche, sondern diese Freude und Zuversicht, die Gott uns gibt. Also wenn du für Gott unterwegs bist, persönlich, und wir als Gemeinde, dann wird es Widerstände geben und es wird Probleme geben und es wird Zeiten geben, da werden wir uns total überfordert fühlen und im Grunde, da werden wir noch manchmal noch wissen wir persönlich und als Gemeinde nicht, welchen Schritt machen wir denn jetzt? Was ist jetzt das Richtige? Wenn es denn so ist, dann resigniere nicht, gib nicht auf, denke daran, du bist ja nicht allein unterwegs, sondern mit Jesus in seinem Weinberg. Und dieser Gott und Jesus, die haben uns so viele wunderbare Zusagen gegeben. Gott hat Mose trotz seiner Schwäche dazu befähigt, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen, bis hin zum Land Kanaan. Und als Abraham die versprochenen Nachkommen, und hat Abraham die versprochenen Nachkommen geschenkt. Und Gideon, diesen jüngsten und kleinsten und schwächsten, den hat er befähigt, die Midianiter zu schlagen. Also im Nachhinein liest sich das ja alles immer ganz einfach und schnell. Wir können das so lesen innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden. Aber das Ganze hat für diese Männer manchmal mindestens viele Stunden, Jahre, manchmal hat das Jahrzehnte gedauert, bis sie da durch waren. Und sie konnten diesen Segen dann aber erleben, aber nur deshalb erleben und erfahren, weil sie ihm treu geblieben sind, nicht aufgegeben haben. Also wenn wir mit Gott in seinem Weinberg aktiv unterwegs sind, dann können wir uns über Früchte in unserem Leben freuen, in unserem Leben und im Leben anderer Menschen. Und ich finde dieses Bild nach wie vor, dieses Bild vom Weinberg nach wie vor immer noch so richtig gut. Das Bild für diejenigen, die für und mit Gott unterwegs sind. Gott ist der Weinbauer, Jesus der Weinstock und wir Christen sind die Reben. Wir sind nicht allein unterwegs, Gott ist mit dir, Gott ist mit mir, mit uns. Und wenn ich hier auch in den Weinbergen unterwegs bin, hier im Taubertal, habe ich schon oft darüber nachgedacht, dass auch Jesus genau das gemacht hat. Das ist auch was Tolles. Wir können etwas machen, was Jesus ja auch auf der Erde gemacht hat. Er ist in Weinbergen spazieren gegangen und das können wir auch. Und dann erinnere ich mich daran, ja, ich bin nicht einfach nur so in meinem Weinberg unterwegs, sondern in seinem Reich, hier auf der Erde unterwegs. Nicht alleine, sondern mit ihm. Wir können uns sicher sein, dass er, unser Schöpfer und Erlöser, durch die Kraft seines Geistes mit uns unterwegs ist. Gott gibt uns Christen so viele wunderbare Zusagen. Und das sind ja nicht einfach nur so theoretische Zusagen, sondern das, was Gott uns zusagt, das hält er auch. Und das müssen wir lernen, uns daran zu erinnern, darüber nachzudenken und es in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Zum Beispiel, Gott sagt in Jesaja 41, Vers 10, auch zu uns, zu dir, heute immer noch, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Und hier fordert Gott seine Nachfolger auf, ja, fürchte dich nicht, auch nicht für Veränderungen in deinem Leben, auch nicht vor den Veränderungen in deinem Gemeindeleben. Fürchte dich nicht. Warum nicht? Weil ich Gott bei dir bin. Gott sagt, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich fest. Oder Jeremia 29, Vers 11, sagt Gott auch zu dir. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken über euch ich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, was denken Gott jetzt über mich? Viele Gedanken. Und hier steht es ausdrücklich, was Gott über uns denkt. Ich lese nochmal Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Nimm das persönlich. Oder Jeremia 43, Vers 19 sagt Gott, denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und auch diese Zusage möchte ich sagen, das gilt für dich persönlich und auch für uns als Gemeinde und auch für uns hier. Manchmal denken wir, ja, jetzt ist die Zeit der Veränderung, wir wollen das. Aber wir haben Angst davor. Und wir haben natürlich, Menschen haben immer Angst vor Veränderungen. Und deswegen ist so ein Umzug auch so ein Stresshochfaktor, weil es kommt eine totale Veränderung. Alles kommt neu, gerade wenn man irgendwo noch woanders hinzieht, in einen anderen Ort. Wir wollen das eigentlich nicht, weil das, was wir haben, ist doch gut. Warum soll ich das verändern? Weil Gott das von uns erwartet, auch von Gemeinden manchmal erwartet, bereit zu sein für Veränderungen. Und da sagt Gott uns zu uns schon in Jesaja 43, Vers 19, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das waren jetzt nur ein paar ganz wenige Zusagen, auch für dich. Je mehr ich es gelernt habe, mich an diesen Zusagen Gottes festzuhalten und dann auch immer zu überlegen, was bedeutet das jetzt für mich in der Situation, in der ich jetzt gerade bin. Und je mehr ich das gelernt habe, mich daran wirklich danach zu orientieren und darauf zu vertrauen, dass Gott das wirklich ernst meint, immer noch, desto mehr hat das auch mein Leben wirklich zum Positiven verändert. Eine letzte Ermutigung noch in 1. Korinther 15, Vers 58. Da kommt nochmal so eine ermutigende Herausforderung. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Allmächtiger Vater im Himmel, jetzt sind wir durch dein Wort an diese wunderbaren Tatsachen erinnert, dass es sich wirklich lohnt, dass wir uns immer wieder aufs Neue von deiner Macht und Kraft beschenken lassen, dass deine Macht und Kraft uns immer wieder neue Hoffnung gibt. Ja, das Leben mit dir ist herausfordernd, aber je treuer wir dir nachfolgen, desto mehr erfüllen wir auch deinen Willen. Und desto mehr kannst du auch uns und persönlich und uns als Gemeinde segnen. Und darum bitten wir dich, Herr, jetzt und auch für die Zukunft, dass du uns viel Weisheit schenkst, viel Einheit schenkst, ein gutes Miteinander schenkst, dass wir erkennen, was ist dein Wille für uns, persönlich und auch als Gemeinde, damit wir uns festhalten an deinen Zusagen, die du uns gegeben hast und uns danach ausrichten. Wir danken dir für deine Nähe, wir danken dir, dass wir mit dir unterwegs sind. Wir danken dir für deine Liebe für uns, für deine Treue, für deine Gnade und dafür wollen wir dich anbeten, dir die Ehre geben. Du bist der Herr aller Herren. Amen.